Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 77, Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Staatsbibliothek zu Berlin, unter den Linden mit den letzten Blättern. Ich gucke immer am Anfang meiner Moderation, wie so der
jahreszeitliche
Zustand ist so in der Welt.
Sehr gut.
Es ist herbstlich im Gemüt. Und auch bei dir, fühlst du dich herbstlich?
Was ist mit den Kürben?
Kürbis, ich hasse ja Kürbis, ich bin ja einer der wenigen, die keine Kürbis haben.
Ich fühle mich sehr herbstlich, mir ist auch richtig kalt gewesen heute, aber jetzt haben wir die Heizung in der Stabi angekriegt und jetzt ist es muckelig warm.
Kann man fast hier bleiben, oder?
Schön, dass ihr alle da seid und zuschaut nacheinander. Kommt zu uns. Gibt es was, was wir noch sagen müssen, bevor wir loslegen?
Gestern waren wir am Meer und heute sind wir schon wieder in Berlin.
Das war ein ganz schön wilder Ritt.
Ja, wir mussten mal lüften, aber es war schön.
Menschen freuen sich, dass ihr Internet funktioniert. Das ist immer schön zu
wissen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Deutschen Buchpreis. Ich habe nichts gewonnen mit meiner Schätzung. Du hast natürlich wieder mal den richtigen Riecher gehabt. Schon in Folge 2 hat Maria Dorothee Elmiger gesprochen.
Nee, aber im Mai oder im Juni hat
ja,
es gesprochen.
Da war sie noch nicht
mal.
Das
ist ganz schön toll. Ich finde es auch immer noch ganz schön toll.
Ich bin sehr ehrfurchtig vor deinem Gespür.
Nein, das war kein Gespür, das war pures Glück. Aber jetzt wollen wir erstmal über Lyrik reden, bevor wir über Buchpreise reden, die keine Lyrik auszeichnen. Wollen wir erstmal über Lyrik reden?
Wenn sonst nichts. Zeig mal, was hast du an Lyrik mitgebracht?
Ich habe eine ausgezeichnete Lyrik mitgebracht. Also die ist jetzt noch nicht ausgezeichnet, aber Silka Elspers erster Lyrikband, Ich föhne mir meine Wimpern, war sehr viel nominiert und ausgezeichnet. Ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt ihr zweiter bei Suhrkamp erschienen ist. Hungern, beten, heulen, schwimmen. Und ich muss immer aufpassen, dass ich das in meinem kleinen Herzen nicht ergänzen will, um Reiten lesen. Und da lese ich euch jetzt Und da lese ich euch jetzt zwei sehr, sehr tolle Gedichte vor, zwei sehr kurze. Da bist du, an einem Ort, an dem ich dich nicht trösten, kann ich nur Zeichen geben, zeige gen Himmel, zeige auf Kerzen, auf einen Baum, halte die Hände. Ins Licht an der Wand erscheinen Feldhase, Fuchskopf, Fledermaus, auch das Krokodilgebiss. Erinnere ich, wie Mensch werden geht, erinnere ich nicht. Es ist Sonntag irgendwo, läuten die Kirchenglocken wahrscheinlich von nicht allzu fern. Mir bleibt noch etwas Kleingeld für ein Ferngespräch, bevor ich verbittere. Bitte geben Sie mir ein freundliches Zeichen. Und das Zweite, wie viele Muskeln müssen in einem Flügel wirken, damit der Körper fliegen kann? Ich suche sie immer, die Engel, den Trost per Boten, renne herum wie ein Kind auf der Suche nach etwas. Was sucht denn das Kind? Was sucht es? Trost. Per Boten den Flügel zum Anfassen, den Finger zum Festhalten, die Hand, den einzig langen Arm, der Wirkung zeigt, je länger, er wird, es wirken 24 Muskeln im Flügel. Aus der größten Kuckucksuhr der Welt kippt zur vollen Stunde eine ausgestopfte Taube. Wie oft hast du dieselbe Taube gesehen? Wie oft seid ihr euch begegnet, die Taube und du, die Stunde, die Taube, die Taube? Silka Elspers, Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen ist so ein Lyrikband, finde ich, den man ganz, ganz schnell wegatmet, hätte ich jetzt fast gesagt, nur um dann sofort von vorne anzufangen. Und interessanterweise hat man sich selber verändert und die Gedichte, die man gerade gelesen hat, haben sich auch verändert, weil sie so eine neue Färbung kriegen mit jedem Lesen, finde ich. Hungern, beten, heulen, schwimmen.
Da ist noch so Flügelfund drauf, ne?
Ja,
und geht's viel um Vögel?
Es geht viel um Geflügeltes, es geht viel um Fragiles, vielleicht auch um so Luftknochen. Es geht viel um wirklich Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen, aber nicht so, wie man denkt. Also es geht in einem Gedicht, was Beten heißt, nicht ums Beten, sondern vielleicht ums Schwimmen oder ums Heulen. Und es geht sehr ums an der Grenze sein und ums Changieren.
Auch so zwischen
ganz,
verschiedenen
ganz tolle Texte mal
Aggregatzuständen,
wieder.
Wenn man so in der Luft fliegt und im Wasser schwimmt.
Auf Folge 77. Und überall heult und Zähne klappert.
Gut aus. gesucht. Ja, versteht ihr uns gut? Passen. Müssen wir lauter reden, deutlicher, langsamer?
Genau, das könnten wir jetzt noch einmal klären. Und dann kannst du mal sagen, was du in letzter Zeit Tolles gelesen hast.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuschaut. Ja. Mal wieder. Nach so langer Zeit. Also Maria, ich muss gleich sagen, bei mir wird es heute düster.
Das ist immer was ganz
also, sehr, oder schon, man kann schon sagen, morbide.
Hast du ja, sonst machst du ja immer so fröhliche, leichte
Sachen.
Ja, genau,
ich bin ja eher so der Fluffy unter den Podcastern und sowas.
Ne? Hast immer geguckt, dass du genau. die Bestsellerliste also, abgedeckt hast mit
so eine literarische
Lektüre.
Hüpfburg, ne? Bunt und hüpfend. Heute gar nicht.
Guck, was ist da los?
Und alle, die das Thema Suizid triggert, die würde ich jetzt vielleicht denen empfehlen, jetzt mal die nächsten 10 Minuten nicht zuzuhören oder irgendwas anderes zu machen, weil es geht jetzt gleich um das Thema selbstgewählter Freitod. Das habe ich jetzt, die Triggerwarnung habe ich jetzt ausgesprochen. Mhm. Ist mir in dem Fall auch wichtig, weil es wirklich ein heftiges Buch ist, aber ich wollte es unbedingt besprechen, nicht nur oder überhaupt nicht, weil es auf der Longlist oder Shortlist war, sondern weil mich das Thema, diejenigen, die uns schon länger zuhören, die wissen das, sehr interessiert, Suizid und Literatur. Und Thomas Meller hat jetzt mit Haus zur Sonne einen Roman geschrieben, der diese Themen so auf so eine krasse Art und Weise miteinander verbindet, wie ich das selten vorher erlebt habe. Also das ist ein Roman, der mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat, in seiner Radikalität und Drastik und dann auch wieder in seiner Zartheit und seiner philosophischen Feinheit. Das ist atemberaubend. Also wirklich das, was ich hier in der Hand halte, ist, keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht so ganz in Worte fassen, aber ich würde es mal versuchen.
Was für ein Brett schon zu Beginn quasi, meine Güte.
Thomas Melle ist, kann man schon sagen, so in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein wahres Schwergewicht. Der war mit seinem ersten Roman Kingster schon auf der Longlist. Danach war er 2-mal bis auf der Shortlist, also für 3.000 Euro oder wie das Buch hieß. Genau, und für Die Welt im Rücken, das war wirklich so sein ganz, ganz großer Mega-Erfolg, wo er halt darüber geschrieben hat, über seine bipolare Störung, wie er in seiner manischen Phasen praktisch sein ganzes Leben in Schutt und Asche gelegt hat und alle mit allen Freundinnen gebrochen hat und irgendwie Straftaten begangen hat und alles Mögliche und in den depressiven Phasen wieder in so eine Art vollkommenen Stillstand zurückgerutscht ist und dieses, wie schwer es auch auszuhalten ist, in diesem bipolaren Leben zu leben, sowas.
Und daran zu schreiben auch.
Genau, das hat er super eindrücklich erklärt. Es wurde auch fürs Theater adaptiert und alles und hat vielen Leuten das zum ersten Mal auch in seiner ganzen Intensität erzählt und erklärt, was diese Krankheit eigentlich für einen Menschen bedeutet. So. Und jetzt geht es in Haus zur Sonne. Es kann man, glaube ich, schon als eine Fortführung von Die Welt im Rücken lesen. Also die Hauptfigur hat mal früher auch einen Roman darüber geschrieben, über eine bipolare Störung und hatte dann wieder eine sehr gute Phase. Mhm. Eine Phase, in der die Krankheit relativ Ruhe gegeben hat. Und dann kam es aber zu einem Fall, dass die Hauptfigur, also man kann das schon so lesen, dass es halt Thomas Melle ist. Also es ist ein stark autofiktionaler Roman. Steht Roman drauf.
Da habe ich gerade so ein bisschen gecheckt, ja.
Und dann postet diese Hauptfigur unter einen Post irgendwie zu Thomas Handke. Nee, warte mal.
Peter
Handke. Wegen Thomas. Gott, warte mal, irgendein Fehler. Also Peter Handke, ne?
Ich musste gerade auch lange überlegen. Genau. Interessant. Völlig aus meinem Radar geflogen, der Typ.
Genau, also dieser Handke-Typ.
Thomas Peter Handke.
Genau, der postet ja was drunter, irgendwas Polarisierendes und kriegt dafür ziemlich eins auf den Deckel. Und dann fühlt er sich so, als müsste er antworten. Und das löst wieder diese manisch-depressive Phase bei ihm aus. Und eine Phase, die so schlimm ist wie keine zuvor. Also er verliert praktisch alles wieder so. Und es geht wieder von vorn los. Und er merkt so, nein, ich bin trotz dessen, dass ich so ein Buch darüber geschrieben habe und trotz dessen, dass ich so viel Hilfe habe, trotz dessen, dass ich alle möglichen Medikamente, alle möglichen Therapien, alles versucht habe, wieder genau in diesem Zirkel von diese Krankheit ist stärker als alles, was ich als Mensch eigentlich bin. So. Und kommt dann, und das erzählt er dann, oder geht das führt dann zu so einer Versuchsanordnung, die jetzt so in diesem Buch kulminiert ist, dass er sich so vorstellt, dass es eine Institution gibt, in die Menschen wie er in solchen Lagen gehen können, die, wo man denkt, ich will eigentlich so nicht mehr weiterleben, dass es wie so eine Art Sanatorium gibt, in dem Menschen ihr Leben beenden können. Das ist so eine Art Serviceangebot. Man kann da hingehen, dann kann man sich noch ein paar Wünsche erfüllen lassen und dann wird man auf die Art und Weise, wie man das am sanftesten und richtigsten hält, aus dem Leben gelassen. So. Mhm. Und er entscheidet sich auch dafür, weil er sagt, es will nicht mehr mit dieser Krankheit leben. Es will nicht mehr diese Ultrahitze und diese Ultrakälte erleben, der manischen Depression. Und dann schreibt er halt, wie er in dieses Haus zur Sonne, so wie der Titel, halt reinkommt und weiß, okay, ich werde hier nicht mehr lebend rauskommen. Ich entscheide mich dafür, dass hier ist das Zeitraum 8 Wochen abgesteckt, dass er halt nach diesen 8 Wochen suizidiert. Genau, und dann erzählt er praktisch, was in diesem Haus passiert. Und das ist hochinteressant, weil dort werden einem wirklich so die Wünsche erfüllt, die man noch hat, aber nicht in so, dass man jetzt meinetwegen, also man kann meinetwegen auch sagen, ja, ich will jetzt mal die größte Schwarzwälder Kirschtorte meines Lebens essen, das geht auch, aber es geht eher so um Visionen, die man noch hat oder so. Und dann wird man so ähnlich, wie das bei Matrix ist, also man kriegt so einen kleinen Stecker in den Nacken operiert. Und darüber werden so Gehirnströme gesteuert, dass man so Dinge erlebt. Aber man liegt eigentlich nur da, also man ist sediert, das ist wie so, keine Ahnung, so stelle ich mir Ketamin vor oder sowas. Und dann liegt man da und hat so diese Visionen, die man nochmal so wie durchleben will, bevor man aus dem Leben scheidet. So. Und dann gibt's halt manche, die stellen sich dann zum Beispiel vor, einer, den er da kennenlernt, mit dem er darüber redet, der will dann so in ganz krasse so Kriegsschauplätze oder hat so Mordfantasien und versucht nur so ganz verschiedene Arten Leute umzubringen. Oder eine andere, die ist dann so eine Kriegsstrategin und er selber will aber eigentlich nur verschiedene Formen seines Ablebens fantasieren. So, und ist einmal so am Strand und dann fliegt er irgendwie in den Himmel und alles ist so ein bisschen wolkig. Und ein anderes Mal, da visioniert er so, wie sein Leben jetzt laufen würde, wenn er halt nicht in dieses Haus gegangen wäre und wenn er diese Krankheit nicht nochmal zuschlagen würde und dann würde er alt werden und dann, keine Ahnung, hat noch ein Kind und eine Freundin und stirbt dann mit Mitte 50 an Krebs, so irgendwas relativ Normales. Und da hat er immer wieder so Visionen. Und die Ärztinnen, die sagen sie ihm auch, ja, was wünschst du dir denn noch? Und ihm fällt es zunehmend schwerer, so sich Wünsche zu und auszudenken.
Er wird dann so quasi hingelegt, ja, hat genau. Diese Vision und damit er wieder aufgeweckt.
Genau, und das wechselt und immer so abwechselnd. Normal, ja, genau. Also, es gibt immer so abwechselnd ein Kapitel, wo er wie in so einer Traumwelt ist und ein Kapitel, wo er halt in diesem Haus da rumläuft und mit anderen spricht. Und eigentlich sagt er dann auch ganz relativ schnell, ich habe eigentlich keine Wünsche mehr. Also selbst mit Gedanken haben heißt keine Wünsche mehr haben und sowas. Und dann gibt es immer mehr so Reflexionen darüber, was es eigentlich heißt, nicht mehr leben zu wollen, in seinen ganzen Implikationen. Auch da gibt es zum Beispiel eine, die er dann auch sehr mag, so eine Vera, die will nicht mehr leben, weil sie erblindet. Und dann geht sie vor ihm, so, also sie verschwindet dann einfach. Und dann regt er sich auch total drüber auf, dass sie halt so gegangen ist. Also er nimmt auch auf einmal so diese Angehörigenperspektive ein. Und sagt so, ja, wieso erdreistet sie sich? Ja, also das ist auch so Suizid, als was wahnsinnig Egoistisches ist. Und dekliniert das halt alles so ein bisschen durch, diese ganzen Dimensionen, ob das zum Beispiel, ob die Krankheit ein Teil des Ich ist oder irgendwas drangepappt oder ob man auch als, ich sag, glaube ich, an einer Stelle wie so eine zertrümmertes Ich, ob man dann trotzdem noch ein Ganzes ist und sowas. Also es ist hochphilosophisch, was er erzählt. Und kommt dann irgendwann auch zu dem Punkt, wo die Ärzte sagen, naja, guck mal, jetzt bist du ja wirklich schon 8 Wochen hier. Wir müssen jetzt mal so langsam drüber reden, so wie du jetzt hier rauskommst. Ne? Und dann sagt er so, naja, ich will nicht und ich will eigentlich wieder raus. Und dann hat er so, dann das nächste Kapitel geht dann auch so, ja, okay, dann geht er halt wieder raus. Und
das darf man darf wieder raus.
Nee, ist nur eine Vision. Ach so. Das wird ihm halt so eingespritzt. So. Und dann traut er auch irgendwann sitzt er dann mit den anderen Gästen da am Tisch und dann überlegt er, ist das jetzt real? Sitze ich mit denen am Tisch oder ist das nur das, was mir in die Platine gesteuert wird? So?
Und kann man das beeinflussen? Kann man sich dann irgendwie verletzen und gucken, ob man
das ist schon sehr, sehr gut, wie die sozusagen das manipulieren auch. Und dann gibt's halt den Punkt, dass er dann so wirklich jetzt entscheiden muss, auf welche Art und Weise er jetzt sterben will oder soll. Und dann ist er völlig zerrissen so zwischen, ja, eigentlich will ich halt nicht sterben so und trotzdem will ich, also ich will halt nicht diese ganze Gewalt, die so ein Suizid ist, sondern er schreibt dann an einer Stelle total eindrücklich so, ich will eigentlich gar nicht gewesen sein, ich will eigentlich nicht sein so und ich will nicht, also er hat totale Angst vorm Sterben so und diese Ambivalenz, dieses auch aushalten müssen, okay, ich will nicht leben, aber es kann auch nicht gehen so, also das habe ich bei all diesen Selbstmordbüchern, die ich bis jetzt gelesen habe, noch nie in dieser Intensität und in dieser Traurigkeit. Er schreibt auch an einer Stelle, dass Menschen, die den Entschluss gefasst haben, sich zu suizidieren, sind die einsamsten Menschen der Welt. Mhm. So, an die kommt halt niemand mehr ran. Niemand kann mal mit denen reden, sowas. Mhm. Und das fand ich so, also in dieser psychologisch-philosophischen Tiefenschärfe fand ich das so klar und also, dass man so darüber schreiben kann, dass es für andere vermittelbar wird, was er fühlt, an so einem völligsten Rand der Existenz. So. Also, er geht nur einen Millimeter weiter und er ist weg. So. Und da holt er uns mit diesem Buch hin. So. Und es ist natürlich schwer auszuhalten.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich habe lange dran gelesen. Ich habe bestimmt insgesamt so 2 Wochen dran gelesen, weil das wirklich dolle ist und weil es auch wenig so einen klassischen Plot hat eigentlich. Mhm. Also er ist halt da in diesem Buch und dann tritt er so relativ auf der Stelle. Aber ich würde diesem Buch niemals vorwerfen, dass es zu wenig Plot hat, weil es geht nicht darum, dass jetzt so sonderlich viel passiert, sondern ich will halt in Thomas Melles Kopf rein. Ich will in seine Gedanken rein und wissen, wie er über das Leben aus dieser Perspektive nachdenkt. Das ist halt das Interessante. Und dann gibt's aber auch, dann hat er immer so Wünsche. Und dann musste ich immer, ich lese das mal ganz, ganz kleine Passage, lese es mal vor und vielleicht erinnert es dich auch an diesen Film. In einem Meer aus Schmetterlingen versinken, bei der eigenen Beerdigung dabei sein, dort mithören, mitfühlen, saufen, bis wir schweben, essen, ohne satt und dick zu werden, durch die Wüste wandern bis zum Ende, lebensgefährlich verletzt werden mit einer Wunde wie Jesus. Und sie wächst vor allen Augen zu. Sich wegbeamen können, gesehen werden, erkannt werden als das, was ich wirklich bin. Die Wirklichkeit einmal im Ganzen sehen. Eine neue Form erfinden, irgendwo, die gilt. Etwas erschaffen, das etwas ändert. Sich einmal mit einem Menschen wirklich verstehen. Das sind dann so die Wünsche, die er immer wieder so einfließt. Und es hat das zum Beispiel so an Stadt der Engel von Wim Wenders erinnert, wo die da oben auf der Goldelse sitzen und sich als Engel imaginieren, einmal so Menschen zu sein, einmal fühlen, einmal den Wind durch die Haare spüren. So. Und für ihn hat das auch so eine, eigentlich schon als wenn man so eine andere Seinssphäre hinein mal will, einmal so dieses, so mal nicht sterben wollen eigentlich. So. Und das ist sehr poetisch. Und dann hat er auch eine sehr, sehr tolle Sprache einfach. Also,
warum hat er den Preis nicht gekriegt?
Naja, es sagen ja viele,
Dorothee
Elminger aber...
Dorothee Elminger hat ihn gekriegt. Das ist eine total bescheuerte Frage von mir gewesen. Ich ziehe die zurück. Das ist überhaupt nicht. Das ist eine blöde Frage.
Ich weiß nicht, ob das irgendwas... Also ich meine, er ist total berühmt. Alle kaufen das Buch. Ich weiß nicht, ob das ihm jetzt irgendwie was gut... ob Preise für ihn überhaupt noch eine Kategorie sind, die für ihn wichtig sind.
Aber interessant ist, du sagst, alle kaufen das Buch, obwohl das ja so ein Thema hat, also was... Weiß ich nicht, wir waren ja beide lange genug im Buchhandel, um auch zu wissen, wie Leute zurückschrecken vor dieser Thematik und gar nicht nur Suizid, sondern auch, womit du so aufgemacht hast, dass das Buch halt wirklich so toll und aber auch eben so düster ist. Mhm. Oder wie du es gesagt hast, ne? Es ist ja schon was, wo Leute dann auch oft so sagen, boah, dann, das ist schon toll. Ich sehe das auch ganz, ganz viel und ganz breit und freue mich da auch immer. Aber ich traue mich zum Beispiel auch noch nicht ran. Also ich werde es schon noch irgendwann lesen, aber.
Naja, wenn du diese Beschäftigung, Das haben wir dann bei dem anderen Buch auch nochmal. Also wenn du so über den Tod so nachdenkst und über diese eigene Möglichkeit, also die Möglichkeit, selbst nicht mehr sein zu können, dann hast du immer auch so eine Differenz, die du erzeugst und guckst auf einmal auf das, was noch da ist und wie dein Leben eigentlich gerade ist und dass du dem vielleicht auch in gewisser Weise mehr Bedeutung verleihst oder ein bisschen...
Dieser Wunsch, sich da literarisch 300 Seiten irgendwie so intensiv mit auseinanderzusetzen, ist ja schon auch so ein Wunsch, an eine Grenze zu gehen, an die man manchmal nicht gehen will. Ja. Hast du eigentlich das, hat nicht Roger Willemsen, doch, habe ich heute Morgen erst gelesen, der hat doch promoviert über den Tod in der Literatur, da so ein Buch rausgegeben.
Der hat auch über Selbstmord geschrieben, ne?
Genau. Mhm. Ja. In der Literatur.
Ja, aber es zeigt halt auch, was die Literatur kann, also dass die uns so in Gedankensphären bringt, die uns selbst vielleicht sehr fern sind, aber jetzt also so eine Beschreibungsmacht einfach auch. Das ist, ist ja ganz Besonderes. Toll. Und ich glaube, das wird auch so an ihm so erkannt und wertgeschätzt. Und deswegen ist es vielleicht auch überall, weil das auch als Literatur einfach wirklich was ganz Besonderes ist. Ja, sehr, sehr mutig. Ich hoffe, es ist nicht sein letztes Buch.
Oh.
Ja, es ist ja,
weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt anschließen soll.
Da denkt man ja schon ein bisschen so, dass er schreibt ja über sich selber und also ich fände es jetzt nicht unplausibel, aber ich wünsche ihm sehr, dass er noch ein bisschen durchhält. Hm. Thomas Melle, Haus der Sonne, bei Kiwi erschienen.
Und ein wahnsinnig schönes Cover. Muss man auch mal ganz kurz sagen. Kannst du vielleicht für den Podcast mal kurz
ein bisschen beschreiben? Es ist wie so eine Glaskugel oder ein Wassertropfen.
So ein Bernsteintropfen.
Bernstein, so stimmt.
Wie so eine Fliege.
Genau, da fällt jemand hinein.
Oder fliegt da drin.
Raus, so, wie eine Träne vielleicht auch.
Schöner
Tropfen.
Okay, ich habe jetzt das erste Buch einer Person. Vielleicht kann ich so anfangen. Also auf jeden Fall den ersten Roman einer habe ich jetzt auch erst kennengelernt. Sehr erfolgreichen Schauspielerin. Vernesa Berbo heißt sie. Und sie ist, ich muss mal ganz kurz gucken, ich glaube in den 70ern im ehemaligen Jugoslawien geboren und dann nach Deutschland gekommen in den 90ern. Und hat als Schauspielerin oder arbeitet immer noch als Schauspielerin sehr erfolgreich an Theatern und hat jetzt ihren ersten Roman geschrieben, der heißt Der Sohn und das Schneeflöckchen. Und ich habe erst so gedacht, das ist bestimmt, als ich das Cover so das erste Mal gesehen habe, Frankfurter Verlagsanstalt, relativ umfangreiches Buch. Wie würdest du sagen, es sieht schon auch so ein bisschen...
Du meinst jetzt das Cover oder den Umfang?
Das Cover?
Das ist auch wie so zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Ja, eine Figur mit zwei Köpfen, Janusköpfig.
So ein bisschen was Romantisches irgendwie und hatte irgendwie überhaupt noch nicht so richtig eine Erwartung. Und
knallrot.
Hatte dann aber so ein Infobrief einer sehr ambitionierten Lektorin dabei, die gesagt hat, wir wissen doch, wie sehr du Nino Haratischvili liebst und vielleicht willst du das nicht lesen. Und das war
da
so interessant, weil ich dachte, die Nummer rauszuholen von dem Verlag, der Nino verlegt hat, das bedeutet was anderes, weißt du? Da habe ich gedacht, wirklich interessant. Und Vernesa Berbo fängt tatsächlich an und hat mich auf der ersten Seite schon sehr, sehr tief reingezogen mit einer Geschichte, die im Heute spielt in Berlin. Und eine Schwester erinnert sich an ihre andere Schwester. Und dann geht es zurück ins Sarajevo Anfang der 90er Jahre. Und da gibt es eben zwei Schwestern, die heißen Diana und Dada. Und Diana wird von ihrem Vater immer nur Sohn genannt. Und es hat gar nichts Despektierliches und es hat gar nichts im Sinne von, oh schade, dass du nur ein Mädchen geworden bist. Der nennt die Sohn und es ist aber wie so eine... Mehr braucht er nicht. Das ist genau der Nachfolger, die Nachfolgerin, den er immer haben wollte. Und in diesem 90er-Jahre-Kontext ist Sohn sozusagen eine Auszeichnung. Und das hat gar nichts patriarchal-komisches, sondern eher was Ermutigendes, interessanterweise. Und danach kommt die kleine Schwester, die wird ein bisschen später geboren und heißt das Schneeflöckchen. Und es gibt diese schöne, Es gibt diese schöne Erzählung in der Familie, dass sie als so nachgeborenes Kind, wie wenn der Winter reinbricht und dann schneit es plötzlich und du machst schnell das Fenster zu und dann fliegt aber schon so eine Schneeflocke ins Wohnzimmer und deswegen ist sie sozusagen das Schneeflöckchen. Und die wachsen sehr, sehr eng miteinander auf. Durch den großen Altersunterschied hat Diana auch immer so das Gefühl, sie muss ihn beschützen, sie ist zuständig für ihr emotionales Wohlbefinden und die führen irgendwie eine ganz normale Kleinfamilien Idylle in Sarajevo und wir wissen ja, was passiert. Der Bürgerkrieg bricht aus.
Und die Belagerung
beginnt. Und was ich so noch nie gelesen habe und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass man eben wirklich diese Familie als ganz normale Familie in einem Land, das nicht fassen kann, was da gerade mit sich selber passiert, in einer Stadt. Die gehen ganz normal ihren Tätigkeiten nach und dadurch, dass Vernesa Berbo auch immer wieder so Referenzen auf Popsongs und so weiter macht, merkt man auch beim Lesen, wie gestern das erst war. Weil es
war 92 bis 95,
ja, aber
oder?
Es spielt oder? Anfang der 90er. Es ist auf jeden Fall so, ich glaube, es ist so anderthalb Jahre, also 91, 92, die das so umfasst, das Buch. Aber man denkt ja dann immer auch so Belagerung Sarajevos und Jugoslawienkrieg ganz lange her. Und durch diese Popsongs, die du aber sofort mitsingst und die du alle kennst, weißt du halt, nee, das ist halt
Bravo,
nicht der ewig lange Krieg, der ewig lange her ist, sondern das haben wir alle irgendwie ja auch mitbekommen in unserer Kindheit, Jugend, wie auch immer, in den Nachrichten. Das war ja der Krieg in Europa, den es eben auch gab, den wir irgendwie lange vergessen hatten. Und dann ist es eben eine Geschichte, die einem diese Unfassbarkeit, die da passiert, dass eben in einem, ja auch noch in einem geografischen Kessel sozusagen, wahnsinnig viele Nationalitäten im Sinne von Herkunftsethnien zusammen sind, ganz viele religiöse, verschiedene Gruppen, die da irgendwie immer irgendwie in so einem, wie Gleichgewicht ist jetzt zu einfach gesagt, aber in einem gut gelebt haben. Und plötzlich wird da so eine Trennlinie gezogen, so eine Faust reingeschlagen. Und die Leute, die da leben, die können eben gar nicht richtig verstehen und fassen, was da eben gerade passiert. Und man verfolgt diese beiden Schwestern, die mitten in der Pubertät sind, als das passiert. Und man kriegt einerseits so ein ganz, ganz intensives, schmerzhaftes Bild von diesem Krieg und all dem Schlimmen, was er bedeutet, also allem, was so, also nicht nur, dass man irgendwie nicht mehr in seine Wohnung zurück kann, dass man dann in irgendeine Wohnung muss, in die man gerade fliehen kann, wo irgendwelche Leute gerade raus sind, wo man auch nicht genau weiß, kommen die und kriegen dich da raus, kannst du dich da irgendwie verschanzen, es gibt nichts zu essen, es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt Scharfschützen in Hochhäusern, die und das vermittelt sie auch total eindrücklich, wenn Isabelle so ganz gezielt auch gucken, zum Teil die Hunde der Leute erschießen, während die Leute daneben sind, weil sie gucken, also so ganz perfide Dinge. Und Diana und Dada sind aber trotzdem ganz normale junge Mädchen und sind verliebt und wollen irgendwie
in dieser belagerten Stadt
und wollen irgendwie ihre Jugend auskosten und das ist so eine ganz, ganz, also einerseits ist es eine ganz schlimme Kriegserzählung von eben dieser Katastrophe und andererseits ist es eben dieser Lebenshunger und dieses irgendwie ganz normale Mädchen in diesem Alter Wünsche äußern und Begierden haben. Und Diana geht dann mit ihrem Vater in die Berge und schließt sich sozusagen den Kämpfenden an.
Und, sind sie durch einen Tunnel durch, oder?
Die sind tatsächlich mit Autos, also es ist alles relativ, es ist wahnsinnig plotgetrieben. Also im Gegensatz zu Melle passiert in Der Sohn und das Schneeflöckchen wirklich ständig was. Es gibt also ganz verschiedene Figuren, denen du auch in diesen Kampfgruppen folgst, wo du so ein bisschen verstehen kannst, wie sind die Hierarchien aufgebaut, wie leben die da in den Bergen, wie schafft es auch, ich weiß gar nicht, wie alt Diana in dem Kontext da war, vielleicht 16, 17 oder so, wie kann die da einfach mit diesen Männern mit hochziehen und der Vater, der sie aber, also eigentlich geht sie mit, um den Vater zu beschützen, weil sie sagt, der braucht sie da so und sie will da aber auch ihren Teil tun und sie will nicht zu Hause sitzen und warten und die Mutter und Dada bleiben eben zu Hause und die werden mit einem Auto sozusagen rausgeschmuggelt, also irgendwie auch so in so Nacht- und Nebelaktionen. Es gibt auch so Schwarzmarktgeschäfte und Vanessa Berbo beschreibt es so, dass man es fast wie so einen Film vor sich ablaufen sieht. Und dann passiert eben, dass das nicht einfach wieder irgendwann gut ist, sondern dass sich das ja wirklich ewig zieht. Also dass kein Mensch weiß, wann gibt's da wieder was zu essen. Dass ganz genau auch beschrieben wird, wie können sich diese Familien oder wie gelingt es dieser Familie, um die es hier geht, sich auch irgendwie zu behelfen, sich zu ernähren. Die Mutter ist Lehrerin zum Beispiel und versucht dann mitten in einem absoluten Katastrophengebiet trotzdem so eine Art Normalität herzustellen, einen Unterricht zu machen, rennt dann sozusagen über von Scharfschützen belagerte Plätze in so ein zerstörtes Gebäude und versucht da so eine Art Schulunterricht irgendwie zu machen. Und ich finde es ein ganz, ganz beeindruckendes, total gut, also es ist ein Buch, was Geschichte ganz gut erklärt, aber was einfach auch emotional total funktioniert, weil man mit diesen beiden Schwestern, die sehr unterschiedlich sind, sehr, sehr eng ist. Und es gibt dann diesen einen großen Konflikt, der dazu führt, den ich nicht erzählen will, aber dass sich eben Dada und Diana ganz lange nicht mehr sehen und auch ganz wütend aufeinander werden und ganz Schlimmes so passiert. Und dann begegnen die sich sehr viele Jahre später, ich glaube fast 30 Jahre später, bei einem Kriegsverbrecherprozess.
Es ist ja sozusagen ein Kriegsroman, also die Belagerung von Sarajevo war ein Kriegszustand.
Ja.
Und wer wird es denn erzählt, sind das dann die bösen Serben, die irgendwie immer das wabernde Böse sind und die Bosniaken sind die Guten, die alles verteidigen? Oder wie wird dieser Gegensatz zwischen den Kriegsparteien
erzählt? Das habe ich ja schon versucht, so ein bisschen zu erzählen, dass vor allem diese Überforderung mit was passiert da eigentlich, die spielt am Anfang eine ganz große Rolle, weil es ja keine auch Informationsmöglichkeiten gab. Wir haben ja irgendwie heute so einen Blick darauf und während du in dieser Stadt bist und glaubst, das kann ja nicht sein, dass die plötzlich auf uns schießen, das sind doch unsere Leute.
Ja, die haben ja zusammen gewohnt die ganze Zeit.
Ja, eben, die haben ja zusammen gewohnt und das sind ja unsere Leute, dieses nicht daran glauben, dass sie sich plötzlich so spalten und ihre eigenen Leute erschießen und foltern und vergewaltigen. Ich meine, das ist eine viel schlimmere Sache, also sind wahnsinnig schlimme Dinge passiert. Und dann im Verlauf der Geschichte wird es schon relativ klar, dass das eben die Serben sind, die da, aber am Anfang bist du sehr mit in dieser Überraschung.
So dieses, hey, warum schießt mein Nachbar jetzt auf mich?
Was ist eigentlich passiert und sowas, ne? Und es wird auch in ganz tollen Kontext gesetzt, finde ich, in einer Zeit, in der ja im ehemaligen Ostblock so viele, also zum Beispiel Tschechoslowakei, sich total friedlich trennt, also voneinander. Und ganz viel Wohlstand ja auch plötzlich so beginnt und der Westen rüberschwappt und viele Dinge möglich werden. Und da eben das totale Desaster passiert. Also das ist auch nochmal, finde ich, so ein toller Weg eben. Man hat einer gut erzählten Geschichte auch nochmal so Geschichte aufzuarbeiten, die ich dann oft nur so aus, also du hast ja auch einige dieser Bücher gelesen, die sich mit den Jugoslawienkriegen beschäftigen.
In der letzten Folge erst, Jehona Kietze, da ging es ja auch um den Kosovo-Krieg. Ne? Also irgendwie sind wir gerade mit dem Balkan vielleicht.
Da kommt viel irgendwie was jetzt vielleicht auch erst erzählt werden kann mit so einem großen Rückblick. Und ich finde, bei Vanessa Berbo merkt man gar nicht, dass es ein Debütroman ist. Also man hat so das Gefühl, die hat die Fäden jederzeit super souverän in der Hand. Es ist nicht zu komplex, verkopft, anstrengend geschrieben, sondern es hat auch so eine tolle Soghaftigkeit, dass man da wirklich so durchrauscht, hätte ich fast gesagt, und es hat trotzdem so, dass man die ganze Zeit denkt, boah, wirklich wusste ich gar nicht, auch wenn man sich schon damit beschäftigt hat. Also ich bin ganz froh, dass es dieses Buch gibt.
Das Traurige ist ja, dass in Bosnien die Leute immer noch Angst haben vor den Serben und dass es jederzeit wieder zu einem offenen Krieg kommen kann. Also das ist nicht so, dass es so ganz befriedet ist. So. Und dann gibt es ja diese Region Serbska, da gibt es auch immer wieder kleine Auseinandersetzungen.
Ja, diese ganzen, also das ist eben auch so eine Frage, wie sowas aufgearbeitet werden kann jemals und auch wer richtig schlecht wegkommt, sind auch so die europäischen sozusagen UNO-Soldaten, die sozusagen ja auch sehr zugeguckt haben und sehr, wird nochmal ganz deutlich, dass da eben keinerlei Hilfe eigentlich da war, auch wenn da so eine Art Präsenz irgendwie vorgegaukelt wurde, aber die haben eben zum Teil auch wirklich...
Ich finde, wenn man durch Sarajevo läuft und so ein bisschen die Geschichte da auch so mitkriegt, mit diesen ganzen alten so Moscheen und Gotteshäusern und Synagogen und so, und da kriegt man total mit, dass hier immer schon ganz, ganz viele verschiedene Kulturen und Ethnien zusammen an einem Ort gelebt haben, seit Jahrtausenden. Mhm. So. Und dann gibt's mitten in der Stadt so ein Denkmal, da hat so ein muskulöser Mann so eine Weltkugel auf dem Kopf, ein bisschen wie Atlas. Mhm. Und da steht drunter, der multiethnische Mensch ist die Zukunft der Welt. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, dass das da so stehen kann, so dieser, der multiethnische Mensch. Also, das ist nur mit diesen, es gibt nicht so dieses, okay, hier so eine homogene Gruppe von Menschen besetzt ein Gebiet und das ist richtig, sondern es sind immer so dieses Durchmischen und das ist eigentlich die Zukunft. Das hat mir da Hoffnung gegeben. Ich hoffe, dass das auch so eintritt.
Jetzt haben wir ein bisschen Hoffnung gehabt, jetzt kann es wieder traurig werden.
Oh je. Verzeih du mir bitte, das ist so.
Nein, fein.
Aber das ist vielleicht auch diese Jahreszeit und als ich dieses Buch jetzt, was ich euch jetzt, das ist dir jetzt vorstellen will, angefangen habe zu lesen, da habe ich echt gedacht, das ist so ein grandioses Oktober-November-Buch, das fasst so gut diese Stimmung mit diesem, dass es so ein bisschen düster draußen ist und dunkel und kalt und neblig und ein bisschen diffus auch und sowas und auch nachdenklich, aber nicht unbedingt auf eine schlechte Art, sondern also Melancholie kann ja auch als Erkenntnismoment auch was sehr Schönes haben, ne? Mhm. Genau, und so ein Novemberbuch will ich dir jetzt gerne auf jeden Fall vorstellen. Und zwar Sterben lernen auf Japanisch von Milena Michiko-Flajar. Und bevor wir über dieses Buch reden, müssen wir, Maria,
über die Verlegerin reden.
Müssen wir über diesen Verlag reden, diesen tollen, genialen, neuen Verlag. Vielleicht die interessanteste Verlagsneugründung des Jahres. Mir fällt keine interessantere ein. Und zwar der Wasser Verlag bzw. Wasser Publishing, Literatur für sanfte Widerständigkeit ist der Untertitel, finde ich auch super. Mhm. Gegründet von unserer lieben Freundin und Buchenthusiastin Stefanie Jaksch in Wien. Und Stefanie Jaksch kennt ihr, diejenigen zumindest von euch, die Folge 66 von uns gehört haben, letztes Jahr im September. Habe ich recherchiert.
Oh, na Gott sei Dank. Ist dein Gehirn jetzt noch?
Habe ich nachgeguckt. Genau, letztes Jahr im September haben wir über Stefanie Jaksch Essay über das Helle gesprochen. Hast du, glaube ich, vorgestellt. Mhm. Und
ist auch ganz dankbar
gelesen. Ist sie selber als Autorin aufgetreten. Damals bei Heimon ist es erschienen. Jetzt hatte sie auch im Sommer bei Heimon eine Anthologie Bluten. Mhm. Genau. Und sie war auch mal Verlegerin bei Krämer Scheriau. Und also ist... Ich glaube, ich kann da auch für uns beide sprechen, dass die als Buchmensch, als Buchnerd, als Literatur besessen, für uns eigentlich auch immer so ein Vorbild war.
Hat auch einen ganz tollen Text in meiner Anthologie geschrieben, muss man
stimmt, ja auch,
sagen,
ne? Also die Großmutter. Also genau, das ist wirklich, also die literarische Energie, die Stefanie Jaksch immer wieder freisetzt, die lässt uns staunen, also mich lässt sie sehr staunen. Und jetzt hat sie endlich, und das ist wirklich sehr toll und sehr mutig von ihr, einen Verlag gegründet, den Wasserverlag, in dem es ausschließlich Essays geben soll. Und
ein Zeichen der Zeit.
Ein Zeichen der Zeit, ich lese wahnsinnig gern Essays und hat jetzt gleich für die allererste Runde eine ganz große der österreichischen Literatur für sich gewinnen können, nämlich die Milena Michiko-Flaschar. Die hatte oben Erde, unten Himmel, hatte sie vor ein, zwei Jahren.
Und sie nannten ihn Krawatte.
Und so. Genau, einen großen Erfolg. Und sie nannten ihn Krawatte, so ein Riesenerfolg über die Hikikomori.
Was ist da los?
Und jetzt ist ein Essay halt von ihr bei Wasser erschienen, jetzt im Oktober erst, zusammen mit zwei anderen Essays. Sterben lernen auf Japanisch. Und mit Japanisch kennt sich die Milena Michiko-Flaschar aus, weil sie ist halb Japanerin. Ich glaube, ihre Mutter ist Japanerin, ihr Vater ist Österreicher. Mhm. So, genau. Und warum ist es jetzt ein Novemberbuch und warum jetzt schon wieder sterben? Das ist so die Frage. Und zwar die Grunderzählung ist da, wie sie Ende des Jahres 2024 auf einem Flug von Österreich nach Osaka über das Leben und das Sterben nachdenkt und warum eigentlich in Japan das Sterben so eine andere Bedeutung hat als in Europa. Mhm. So, das ist so die Ausgangslage. Und dann geht sie in diesem Essay so verschiedene Orte ab. Also erst Osaka, das ist so die zweitgrößte Stadt in Japan, also sehr trubelig, da wird es eigentlich nie richtig dunkel und so, weil immer alles so voller Neon ist und irgendwie die Leute zum Teil auf der Straße leben, ziemlich kaputt. Auch also so Jugendliche zum Beispiel, von denen schreibt sie, die halb zu Hause abgehauen sind, weil sie dann nicht mehr klarkamen und dann auf der Straße leben. Und dann gibt es eigentlich die einzige Möglichkeit, was sie noch mit ihrem Leben machen können, ist eigentlich Suizid, weil es gibt keine richtigen Sicherungssysteme für sie. Mhm. Und dann geht sie so weiter, so in verschiedene Orte und hat an jedem dieser Orte so bestimmte Gedanken zum Thema Sterben. Und das ist eine sehr japanische, also sehr von so japanischer Kultur, japanischen Traditionen, japanischen so Buddhismus und Shintoismus, so religiösen Konzepten geprägt. Es geht aber auch um die bildende Kunst und um Literatur und alles dreht sich, aber der Fluchtpunkt ist immer so auf das Sterben zu schauen, aus diesen ganzen Perspektiven. Und da habe ich so lustige Wörter gelernt, zum Beispiel eins, das schreibt sie über Ubasute.
Ubasute.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Alex Bachner, falls du uns zuhörst, schreib gern dazu, die kann Japanisch. Und zwar, das heißt übersetzt, das Wegwerfen der Oma.
Oh.
Und das ist eine Tradition, das ist wie so eine Art Urban Legend. Man spricht ja auch von Senizid. Hast du das Wort schon mal gehört?
Nee, aber ich kann es mir jetzt also das geht halt, herleiten.
Das ist, so ein relativ alter Mythos, dass wenn es gab so eine, meinetwegen eine Dorfgemeinschaft und dann gab es halt
die Alten aussetzt.
Ja, aber auf so eine krasse Art und Weise, also dass die, wenn die halt nicht mehr so richtig irgendwas beitragen konnten zum Dorf, sondern nur noch so rumsaßen und sowas und dann irgendwie nur noch gegessen haben und das meinetwegen ein armes Dorf war und sowas. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das sowas Altenfeindliches ist, sondern eher, dass die Alten entschieden haben, zum Wohle der Gemeinschaft gehen sie auf den Berg. Genau, sie gehen auf einen Berg hoch und werden zum Teil auch da hochgetragen, um dann dort oben zurückgelassen zu werden, damit die Hühner dann die Leber oder die Vögel dann sie aufpicken. Genau, und davon erzählt sie halt von diesen Mythen oder sie schreibt zum Beispiel auch, dass Japan liegt ja auf diesem pazifischen Feuerring, ne? Also wo zwei Kontinentalplatten so aneinander reiben, also was dann auch Kamtschatka und so diese ganze, und das ist eine hochpotente Erdbebenregion. Mhm. Und es wird schon seit Jahren zum Beispiel gesagt, dass es in Tokio demnächst ein ganz, ganz, ganz schweres Erdbeben geben wird. Also so Stärke 8, irgendwas. Und zig Millionen Menschen dabei sterben. So. Also in der Region Tokio wohnen halt 35 Millionen Menschen. Mhm. Auf einer der krassesten Erdbebenregion der Erde. Das ist also eigentlich absurd. Und die JapanerInnen wissen das auch und haben dadurch so eine, also so ihre These, so eine ganz, ganz spezielles Verhältnis zum Tod entwickelt, weil sie halt wissen, es kann irgendwie so jeden Tag vorbei sein, ist es für sie so wesentlich präsenter als zum Beispiel für uns EuropäerInnen, die wir das so total outgesourced haben. Also wir sterilisieren uns eigentlich so ein bisschen gegen den Tod und sagen, ja, wir sind da immun und tun alles so. Und für die JapanerInnen ist es aber so ein täglich möglicher Gedanke. So, und dann wissen die auch zum Beispiel, wie sie sich zu verhalten haben, wenn die Erde wackelt und oder dass es halt dann auch tatsächlich vorbei sein kann. Und dann ist halt so, sterben lernen heißt vorbereitet sein, sowas zum Beispiel sagt sie. Und dann, was sie zum Beispiel auch so dann erzählt, also es wird dann sehr, naja, kann man sagen, so ein bisschen philosophisch-religiös auch. Also da gibt's diese Wabi-Sabi-Kultur, das eben das ganze Leben ist Werden. Und das ist halt genauso halt, wie wir so geboren werden, ist halt auch das Sterben so ein Teil eines Zykluses. Und dass man den Tod halt als ein Teil dieses Prozesses ansieht, der mit dem wir halt auf dieser Erde sind. So. Und dass dann auch immer wieder was Neues entwächst oder erwächst. Und dann gibt's halt so dieses Frühling, Herbst, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und wir hören halt auf, im Winter dann zu sein. Aber es gibt einen neuen Frühling.
Aber dann ist es gar nicht so deprimierend, wie du gesagt hast.
Genau. Und sie, also, und das meinte ich auch vorhin bei Melle, also, dass durch diese Beschäftigung mit dem Tod uns auch so eine Lebenskraft entwachsen kann. Wenn wir halt sagen, okay, es gehört dazu, ich weiß, er ist da und ich nehme ihn auch ernst und beschäftige mich damit, es kann halt morgen vorbei sein. Wenn ich zum Beispiel denke, okay, du könntest jetzt morgen tot sein, ne? Ganz schlimm, niemals bitte, aber dann mache ich mir vielleicht noch größere Gedanken, wie ich unsere Zeit, die wir halt heute jetzt miteinander haben, müssen intensiver und schöner oder genussvoller miteinander verbringen
können. Ist das die These, die sie vertritt, dass das der sinnvollste Weg ist? Weil ich stelle mir das ja unglaublich anstrengend vor. Ich möchte nicht immer daran denken, dass du morgen tot sein kannst. Ich kann das gar nicht aushalten.
Also es ist schon, also sie wissen nicht, ob sie so direkt eine These vertritt, aber so diese, ihre These ist schon, dass sie durch die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit jetzt zu sterben oder dass das Sterben halt ein Teil unseres Lebens ist, dass daraus auch eine intensivere Beziehung zum Leben entsteht.
So, was ich auch so an Essays mag, ist, dass du ja oft auch so Fragen wälzt, ne? Und dann ist es gar kein Thesentext, sondern eher so ein Möglichkeitentext.
Ja.
Und wie bist du da so durchgegangen? Wie war das Gefühl so im Vergleich, wenn du es, also angefangen hast, es zu lesen und als du fertig warst, hattest du sozusagen so ein...
Also ich muss sagen, jetzt so diese Erkenntnis, dass man sich mit dem Tod mehr beschäftigt und dadurch auch eine neue Perspektive aufs Leben kriegt, Das ist jetzt nicht die erste, die diese Erkenntnis hat. Was ich eher dann interessanter fand, war so ein bisschen so diesen Einblick in so japanische Kultur und Geschichte zu bekommen. Mhm. Und auch so mit diesen Hikikomori und sowas, die dann, da wo auch die Frage ist, ja, da gibt's halt 1 Million Jugendliche in Japan, die halt nicht mehr rausgehen, die nur noch von ihren Eltern versorgt werden. Aber diese Elterngeneration, die wird halt auch immer älter. Mhm. Und irgendwann sterben die. Was passiert mit diesen Hikikomori? So, wer kümmert sich um die? Ja. Sowas. Und das sind so interessante Fragen und auch vielleicht, weil das uns EuropäerInnen irgendwie auch mit diesem Spätkapitalismus, den wir haben, und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein sinnentleerter Spätkapitalismus, den wir haben. Also es gibt halt kaum noch so wirksame Kräfte wie oder sinnstiftende Systeme, so wie Religion oder eine gute Philosophie. Und in Japan ist das, also zumindest schreibt sie das so, gibt es das auch noch, so dieses, dass es jenseits von Konsum noch andere Logiken gibt, so mit diesen die Religion dann noch eine wichtigere Rolle spielt und auch der Glaube oder die.
Darf ich mal das Vorsatzpapier angucken? Ja, das glitzt da immer so wunderschön durch. Das ist also, vielleicht kann man das kurz sagen, so eine Klappenbroschüre, also ganz starkes Kartonpapier und dann ist in der inneren Klappe so eine Art.
Ich hatte erst gedacht, eine Galaxie oder
ja,
sowas,
aber gedacht, vielleicht. Aber dann sieht es auch ein bisschen aus wie so ein Bio. Vielleicht
ist es so eine mikroskopische Fotografie.
Ja, vielleicht von Wasser sogar.
Ja. Oder von irgendeiner Zelle. Ja.
Es glitzert alles und sieht irgendwie ganz schön aus. Mann, Mann, Mann.
Ja.
Sowieso schön von innen und außen. Ach so, und dann spiegelt sich das ja hier wieder. Es geht ja ins Außen über dieses.
Und hier, also.
Toll gemacht.
Also, ich habe das sehr gern gelesen mit viel Gewinn.
Es sind jetzt 3 Bücher erschienen.
Genau,
es ist
von Clara Porak, Alles fühlen. Da war es auch bei der Buchpremiere, das war auch sehr interessant. Also, wie man viel mehr also seinen Körper auch mit reinbringt in seine Alltag.
Die Fede von der Sternschnuppe fragt, habe das Buch hier aber noch nicht gelesen. Kann ich es einer japanophilen Freundin geben, deren Mann gerade verstorben ist?
Ja, auf jeden Fall total.
Also, würdest du sagen?
Ja.
Ludwig sagt ja, Frede.
Die wird sich sehr
an
wird eine Japan-Sehnsucht entwickeln und Ich finde, es gibt ja auch so diese Kirschblüten von Doris Dörrie.
Fred sagt danke und jetzt machen wir das nächste Buch.
Genau, alles fühlen und ich wollte noch die beiden, warte, das andere ist noch Zuckerbrottage, ein Zuruf von Norbert Travöger, das ist auch jetzt im Herbst im Weißer Verlag erschienen.
Und alles fühlen von?
Clara Porak, genau. Also schaut euch diesen Verlag unbedingt mal an, fragt danach in der Buchhandlung und lest das alles. Besonders Sterben lernen auf Japanisch von Milena Michiko-Flaschar aus dem Wasser Verlag. Danke.
Ich muss mich jetzt ganz kurz fassen, weil ich musste so ein bisschen lachen. Ich wiederhole mich thematisch einfach total. Ich hatte in der letzten Folge ja Antonia, oder in der vorletzten Folge, weiß ich gar nicht mehr, Antonia Baum besprochen. Mhm. Und ich weiß nicht, woher das manchmal kommt. Außerdem habe ich jetzt eben Vanessa gehabt, jetzt habe ich Verena. Aber manchmal sind die Sachen ja dann so, dass man denkt, das hätte man besser abmischen müssen. Aber die haben mich gerade beide so beeindruckt. Verena Güntner hat nämlich einen neuen Roman geschrieben. Und nach S bringen, ich glaube von 2014 oder 15, und vor allem von Power kam 2020. Ich habe ganz sehnsüchtig gewartet, dass Verena Güntner einen neuen Roman schreibt. Jetzt ist gerade mit Dulla bei Dumont erschienen. Und er ist leider wahnsinnig schwierig zu erklären. Weißt du, was eine Medulla ist?
Es gab, glaube ich, mal ein Album von FX Twin oder so, das auch so hieß.
Ist nicht so schlecht, dass es schon mal ein Album gab. Ja. Im Buch kommt nämlich auch vor, dass es ein Album gab, aber nicht von denen, sondern
von wem ist das Album Medulla? Schreibst du mal in die Kommis, danke.
Können wir mal ein bisschen gucken. Also Medulla ist vor allem so, habe ich versucht rauszufinden.
Björk.
Nee, weiß ich nicht. Kann mich mit Musik nicht ausludig. Aber habe ich rauszufinden versucht, irgendwie so ein Teil im Gehirn, der irgendwas steuert, was eigentlich nur noch körperlich ist und wo man gar keine Willentlichkeit mehr hat. Irgendwie so eine Art.
Platine da.
Genau. Und es ist auch so ein Begriff für irgendwas, sehr, was wesentlich bedeutet. Also irgendwie so ein Synonym für was, was sehr wesentlich ist. Und in Medulla geht es um drei Paare, die erstmal eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Es sind nicht unbedingt befreundete Paare, aber die haben im weiteren Sinne schon irgendwie alle miteinander zu tun, zum Teil in beruflichen Kontexten. Alle diese drei Frauen sind aber gerade in unterschiedlichen, relativ unterschiedlichen Stadien schwanger. Das fasst sie so ein bisschen zusammen. Und was dieser Roman aber ist, ist ein unfassbar krass guter Berlin-Roman. Also es fängt an, dass die Paare wirklich in so wie drei großen Kapiteln einzeln unter das Mikroskop gelegt werden. Ich sage jetzt nur die Namen der Frauen, weil sonst kommen wir total durcheinander. Es gibt Sif, es gibt Leila und es gibt Esther. Und die führen, also nicht alle, aber viele von ihnen führen so offene, sehr moderne, heterosexuelle Beziehungen mit ihren Typen. Und keine davon ist aber so, dass man denkt, boah, ja, das ist irgendwie nachahmenswert. Zumindest sind sie alle schwanger und aus unterschiedlichen Gründen.
Aber auch alle von ihren Typen, oder?
Ja, das ist gar nicht so der, das ist gar nicht so der Punkt. Aber aus unterschiedlichen Gründen sind sie nicht zufrieden mit diesem Zustand. Also Sif ist mit Jan zusammen zum Beispiel und alleine diese Beziehung, das ist so die erste, die beschrieben wird. Ich mache das so mal ein bisschen beispielhaft. Die ist so cool. Also Sif ist eigentlich DJin und arbeitet aber an ihrem eigenen Album. Sie ist aber auch schon über 40, also sie ist jetzt keine 20 mehr. Jan hat irgendwie so ein Szene-Restaurant gegründet, hat aber da eigentlich auch so ein bisschen den Drive verloren und gibt auch nicht zu. Der ist auch schon älter, dass ihn das eigentlich alles überrollt und er da gar nicht mehr hinterherkommt und lang nicht mehr so der coole Restaurantbesitzer ist, für den er mal gehalten wurde und so weiter. Aber er füttert Sif jetzt irgendwie so auch eine Weile durch, weil sie sich da auch so selbst verwirklicht in ihrem musikalischen Sein und Sif ist eben schwanger und Jan und sie haben erst eigentlich beschlossen, dass sie keine Kinder wollen und jetzt ist sie aber schwanger und er findet es jetzt aber plötzlich, vielleicht ist das, was ihm doch so zum Glück gefehlt hat und er ist jetzt kurz über 50 oder sowas und vielleicht ist ein Kind jetzt dann doch auch mal Zeit. Es ist so Berlin. Und Sif beschließt aber knallhart, nee, sie will das nicht. Und sie will das mit einer Tablette abtreiben. Weil sie ist sich ganz sicher, sie will das nicht. Das zweite Paar, oh Gott, hoffentlich habe ich den Jungsnamen richtig, Leila und David heißen die, glaube ich. Leila und David haben ganz lange versucht, ein Kind zu bekommen. Es hat nie geklappt und über eine Kinderwunschbehandlung hat es dann doch geklappt. Und als es dann soweit ist, wird Leila klar, nee, mit dem will ich eigentlich nicht. Und die dritte, das sind Esther und den Mann habe ich jetzt vergessen, unfair eigentlich, weil sie alle ganz toll beschrieben sind, auch die Männer. Die ist schon in einem sehr, sehr weiten Stadium schwanger und ihr Mann, ich muss kurz gucken, wie er heißt, sonst wird Verena Güntner auch nicht gerecht, Jakob, Esther und Jakob. Und die ist wirklich hochschwanger schon. Und Jakob geht total auf in dieser Vaterrolle. Und Esther drückt den aber raus. Die will den nicht. Weil in dem Moment, wo er sie so als Mutter seines Kindes wahrnimmt und sich um ihre Bedürfnisse kümmert und eigentlich alles richtig macht, was man in Elternzeitungen sich als Frau von dem Vater des Kindes und dem Mann an seiner Seite wünschen würde, es geht Esther total auf den Sack. Und die lässt ihn abblitzen, wo es nur geht. Und das ist das Interessante an diesem Roman, dass Verena Güntner wirklich keine Gefangenen macht. Die Frauen, keine von denen war mir wirklich sympathisch, aber in vielen habe ich mich wiedererkannt, in Anteilen von ihnen. Keiner der Männer war mir sympathisch, aber ich habe mich auch wiedererkannt. Es ist ein Roman, der so dezidiert feministisch ist, finde ich, dass er so in den Tiefen, also diese Frauen haben oft ganz egoistische Ansichten und egoistische Durchsetzungen auch, weil eben klar wird, die kommen aus einer patriarchal geprägten Welt und die haben es dann sozusagen in der Gegenspur so übertrieben, dass sie sich zu ihrem Recht verhelfen müssen, dass gar nicht mehr so klar zu unterscheiden ist.
Dass die Männer auch gar nichts mehr richtig machen können
und
es
verhandelt natürlich auf so einigen Ebenen so die Frage, wie ist es, wenn du jetzt schwanger bist und du bist in einer glücklichen Beziehung und der Typ hätte gerne das Kind. Und dein Körper gehört natürlich dir und darüber sind sich ja auch alle super einig. Aber dann ist so ein bisschen die Frage, wie ist es dann aber mit diesem Kind? Also wie wird das modern, wie wird das in auch so feministischen Kontexten verhandelt? Und trotzdem hast du als Vater dieses Kindes irgendwie auch vielleicht eine Meinung zu haben und so weiter. Und es ist ganz böse, an ganz vielen Ecken ist es sehr, also der Medulla-Roman ist an vielen bis zum Zerreißen gespannt, so die Leine fast. Und man denkt immer, sie schenkt uns wirklich gar nichts. Also Verena Güntner macht es uns, also sie schenkt auch ihren Figuren nichts. Sie gibt denen nicht dann plötzlich irgendwie so einen Move, dass sie uns irgendwie sympathischer werden oder leichter verständlich. Und manchmal wechseln wir dann innerhalb der Geschichte auch völlig die Perspektive, sind erst bei der Frau und denken, ja, setz dich durch, dein Körper gehört dir. Und dann tut uns plötzlich der Mann leid, der wirklich nur will, dass es ihr gut geht und dass es diesem Kind gut geht. Und dann denkt man aber plötzlich auch dieses Pass auf dich auf euch. Und man hat sofort so ein komisches, gänsehäutiges Gefühl und denkt so, nee, Moment mal, das ist vielleicht auch überhaupt nicht deine Entscheidung jetzt zu treffen, egal. Also diese ganzen Fortpflanzungsfragen werden in diesem Roman ganz, ganz auf eine sehr neue Weise, finde ich, verhandelt. Und Verena Güntner hat ein unfassbar großartiges Geschick für, also Sprache sowieso, aber auch so für Bilder. Also du bist in dieser, es ist so ein heißer Sommer in Berlin, du bist in dieser schwülen Hitze, du bist bei diesen genervten Frauen, bei diesen überforderten, ein bisschen schwitzigen Männern, die sowieso irgendwie das Gefühl haben, ihnen schwimmen alle Fälle weg und versuchen aber doch irgendwie noch irgendwie alles richtig zu machen und du leidest irgendwie an jeder Ecke irgendwie mit und die Bilder, die sie so findet, zum Beispiel ganz am Anfang hat dieser Jan Geburtstag, dieser Gastronom und Sif gibt sich aber auch so wirklich nicht so wirklich richtig viel Mühe und sie weiß aber auch, okay, Kuchen mag der nicht und dann verlässt sie so morgens das Haus und steckt ihm so eine Kerze in eine Gewürzgurke und legt ihm das so auf den Tisch und also es gibt so ganz viele von diesen Szenen, wo man denkt, es kann nur in Berlin stattfinden und auch so Schwangere, die in den Club gehen und da wirklich also überhaupt keine Rücksicht nehmen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz interessanter Roman übers Elternsein, übers Nicht-Elternsein, über weibliche Körper im Schwangerschaftskontext, wenn die ganze Gesellschaft ja irgendwie eine Meinung dazu plötzlich hat und es auf jeder Ebene ist der Roman so unbequem und trotzdem eben total so kraft und spannend und toll zu lesen.
Und das sind aber auch ältere Eltern, ne?
Eben, also, sind das keine 20-Jährigen. Und die drehen aber manchmal so am Rad, als wären sie 20. Und man merkt auch so ein bisschen, unsere Gesellschaft leidet, ich finde das ja manchmal so, leidet auch so ein bisschen daran, dass das, was mit 20 irgendwie okay war, und dann hat man irgendwie so seinen Weg gefunden und dann ist man halt eingerastet in dem, was gesellschaftliche Erwartung war. Und dann haben wir uns ein bisschen versucht, von so gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien. Und jetzt sind die aber manchmal 40 und haben aber so Schwierigkeiten oder Struggles. Und man denkt auch, sehr viel leichter ist es nicht geworden.
Und ich finde, da lastet ja auch wahnsinnig viel Druck auf so einem Kind dann eigentlich, wenn man dann jetzt schon so 20 Jahre erwachsen war und irgendwie schon so ganz viele Narben selber so als erwachsene Person so gesammelt hat und irgendwie ganz viele Erwartungen hat und ganz viel, weiß ich nicht, auch so schlechte Erfahrungen meinetwegen gemacht hat. Und dann will man mit diesem Kind auf einmal irgendwie alles das, was man so auch so tristern in so ein neues Lebewesen und muss dann damit irgendwie ganz viel erfüllen an Vergangenheit und Gegenwart und Zukunftswunsch. Und das kann ja eigentlich nur schief gehen, so wenn man jetzt Kinder kriegt jenseits der 40 in Berlin, so das muss ja irgendwie dem Clash, also
Weiß ich jetzt nicht.
Kann vielleicht. Keine Ahnung.
Aber also es ist auf jeden Fall.
Steht mir vielleicht auch noch bevor. I don't know.
Aber es ist auf jeden Fall so ein Elternschaftsroman. Er hat mich so an manchen Teilen war so ein bisschen wie das Gras auf unserer Seite von Stefanie de Velasco, wo ich auch gedacht habe, das sind so total andere Frauenfiguren, die so wirklich nicht sich einpassen und trotzdem irgendwie ihre Dinge verhandeln. Und das macht Verena Günther auch, aber sie macht das eben nochmal auf. Also man hat hinterher eigentlich auch keinen Bock mehr auf eine Hetero-Beziehung, hat jetzt fast gesagt.
Ah, okay.
Also auch so das kommt nicht so richtig gut weg. Es ist aber super, super süffig und bissig und toll erzählt. Ich bin ganz begeistert von diesem
Buch. Und ist es so im Prenzlauer Berg eingeschlagen wie so eine Bombe, dieses Buch?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist jetzt gerade erst erschienen.
Kolbitzplatz.
Aber das würde ich mir ehrlich gesagt, das stelle ich mir so vor, wie das so auf dem Kolbitzplatz gelesen wird. Und auch so denke, man könnte sich erwischt fühlen oder man will alles über den Haufen schmeißen und in den Club gehen und Väter zweifeln plötzlich, ob sie überhaupt was zu sagen haben. Es ist interessant, auf jeden Fall, Verena Günther. Wir müssen noch zwei Absacker machen und dann müssen wir...
Ja, ich finde das übrigens ein sehr schönes Cover.
Ich auch. Ich finde covertechnisch, also auch Thomas Melle und das ist das so, ich finde, die passen irgendwie so interessant.
Müssten wir mal gucken, wer das...
Alles schön heute. Aber alles
das,
schön.
Das sticht auf jeden Fall heraus mit der Verena.
Jetzt machen wir ganz kurz.
Jetzt machen wir ganz kurz auch ein erstaunlich gutes, schönes Cover für Wagenbach. An Katrin Kohut, hyperreaktiv, wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird. Und an Katrin Kohut, diejenigen von euch, die uns jetzt im Sommer über aufmerksam zugehört haben, die können sich an diesen Namen erinnern, denn da haben wir über das Buch Ostflimmern.
Die Wende Millennials.
Genau, zusammen. Gesprochen. Das hat sie auch rausgegeben mit zusammen mit, du weißt,
Philipp Baumgarten.
Genau, Philipp Baumgarten, du hast die ja moderiert.
Ja, aber deswegen kannst du mich nicht trotzdem, manchmal vergesse ich deinen Namen, selbst wenn ich den Roman gerade gerne gelesen habe.
Der war jetzt sehr schnell, ich bin beeindruckt.
Ja, ich habe mich bemüht jetzt
gerade. Und genau, also Ann-Kathrin Kohut, die ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und setzt sich viel so mit so Netzphänomenen aus, gibt eine Reihe raus bei Wagenbach, digitale Bildkulturen, hat ein Buch über K-Pop geschrieben, jetzt dieses mit Ostflimmern und sowas, also so ein richtig, also sie ist einfach im Internet zu Hause. Und hat jetzt mit Hyperreaktiv ein Sachbuch geschrieben, in dem sie das Phänomen verhandelt, weil so seit ein paar Jahren immer dominanter wird in den sozialen Medien oder auch im Internet, dass nämlich nicht mehr der Content an sich das Wichtige ist, sondern die Reaktion darauf. Und je mehr Reaktionen ein Content erzeugt, desto mehr Reichweite und angeblich auch mehr Bedeutung hat er. Und das ist halt nicht mehr, es geht halt gar nicht mehr so darum, was es geht, sondern oder
wie
was
die Leute
ist da genau, sondern das praktisch in den Kommentarspalten, in den Likes, in den Reposts, in den Retweets und sowas.
Die Post abgeht.
Dass darüber heutzutage ein großer Teil unserer Wirklichkeit konstruiert wird. Und dass die Art und Weise, und das davor warnt sie auch, wie wir halt die Welt wahrnehmen, gesteuert wird von der Reaktionspotenz der Inhalte sozusagen. Genau, also Anne-Kathrin Kohut, hyperreaktiv im Wagenbach Verlag erschienen für alle, die sich mit Internetphänomenen und den Folgen des Internets auf unser reales, analoges Leben beschäftigen wollen. Das ist eine extrem kluge, sprachlich sehr versierte Frau. Lest alles, was Anne-Kathrin Kohut schreibt, würde ich sagen.
Mein letztes Buch ist Christine Koschmieder und Theresa Hüges. Das wird ja immer großartig illustriert. Die hat Illustrationen gemacht im neuen Maru-Heft Das F-Wort, eine feministische Sicht auf sogenannte Fehlgeburten. Und die großartige Autorin Christine Koschmieder, die wir aus Dry- und Charm-Bereich kennen und zuletzt aus dem hervorragenden
Frühjahrskollektion.
Frühjahrskollektion-Roman, genau.
Und diesen Verlag, warte mal, wie hieß der?
Keine Witze, Mann. Die hat sich ganz, 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 ganz politisch nämlich auseinandergesetzt mit einem Thema, wo wir natürlich sonst oft über Trauer und Sprachlosigkeit reden und Fehlgeburten. Man weiß nicht, was man sagen soll. Aber Christine Koschmieder hat ganz deutlich geschrieben, warum wir dringend rausfinden müssen, was wir sagen sollen und warum das einfach ein wahnsinnig politisches Thema ist, gerade wenn es so um Reproduktionsdeutungshoheiten geht und so weiter und so fort. Die hat es auf 30 Seiten sehr, sehr intensiv auseinandergenommen, also angefangen mit, es gab ja durchaus auch eine Zeit, als Frauen nicht verhüten konnten, wo eine Fehlgeburt vielleicht auch gar nicht so unwillkommen war, um mal so eine Pause aus dem Gebärzirkus sozusagen zu haben, bis zu einer Überlegung wie heute, wo Abtreibungen wieder überall kriminalisiert werden oder erschwert werden, Frauen, die eine Fehlgeburt erleben, ganz deutlich auch nochmal unter einem anderen Druck stehen, manchmal nachzuweisen, dass es eben keine versuchte Abtreibung war und warum es so politisch ist.
Okay.
Also total, es ist ein ganz, ganz politisches, ganz, ganz beeindruckendes, tolles, kleines, schmales Heft, was wie immer bei all diesen Maru-Heften den Blick deutlich erweitert.
Warum ist es ein ansprechendes
Heft? Weil es uns anspricht, mal nachzudenken, glaube ich.
Ist auch interessant in der Kombi jetzt mit Verena Güntner.
Ja, also voll. Und auch mit so Antonia Baum in der letzten Folge und so. Also ich habe da ehrlich gesagt das Gefühl, da ist noch lange nicht alles gesagt über Kinder haben und Kinder nicht haben. Kinder kriegen und Kinder nicht kriegen, wollen oder können. Und also auf allen Ebenen dazwischen. Bin froh, dass Christine Koschmider sich mit das F-Wort wortreich und kenntnisreich eingemischt hat.
Wir haben uns auch wortreich und kenntnisreich eingemischt in diesen Literaturherbst mit dieser Folge.
Und freuen uns auf die nächste.
Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken der Stabi, wie immer, dass wir hier sein dürfen unter den Linden. Die nächste Folge ist am
19. November.
19. November, 20 Uhr. Bis dahin habt einen guten Leseherbst und bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Das war Blauschwärz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.